Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung hier bei The Deep Dive. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das uns alle angeht, auch wenn es vielleicht erstmal ziemlich juristisch klingt. Es geht darum, wie das deutsche Rechtssystem den Schutz und ja auch die Selbstbestimmung von Erwachsenen sichert, die ihre Sachen vielleicht nicht mehr selbst regeln können. Wir schauen uns die Instrumente Betreuung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung an und auch dieses sehr sensible Thema freiheitsentziehende Maßnahmen. Du hast uns da ja Unterlagen gegeben, die sehen aus wie Schulungsunterlagen für Pflegekräfte. Also sehr detailliert, sehr praxisnah. Unsere Aufgabe heute, die Kerninfos für dich rauszuziehen, damit du da, ja, einen guten Überblick kriegst. Okay, packen wir es an. Wir fangen mal an mit der persönlichen Vorsorge, also Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Dann schauen wir, wann eigentlich eine rechtliche Betreuung nötig wird und was das so bedeutet. Und zum Schluss, da geht's dann um diese schwierige Sache mit den freiheitsentziehenden Maßnahmen und den Regeln dafür.
Guter Plan. Wir schauen uns die rechtlichen Grundlagen an, klar, aber eben auch, warum das für jeden von uns wichtig sein kann. Ob es jetzt um die eigene Planung geht oder im Umgang mit Angehörigen oder eben, wie die Unterlagen ja zeigen, im Beruf, gerade in der Pflege. Im Kern geht es ja immer um diese Balance, ne? Einerseits Schutz, andererseits aber die Selbstbestimmung so weit wie möglich erhalten. Das ist die Herausforderung.
Genau, fangen wir mit der Selbstbestimmung an. Der Vorsorge. Wie stellt man sicher, dass jemand handelt, dem man vertraut, falls man selbst nicht mehr entscheiden kann? Da kommen ja Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ins Spiel.
Richtig, das ist der Kern der Selbstvorsorge. Die Vorsorgevollmacht, die wird im BGB, also im Bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 1896 Absatz 2 als Grund genannt, warum eine Betreuung vielleicht nicht nötig ist. Die erlaubt dir, eine Vertrauensperson zu bestimmen. Oder auch mehrere. Die können dich dann vertreten in bestimmten Bereichen oder auch in allem, wenn du selbst nicht mehr handeln kannst. Das Ziel ist klar. Man will halt vermeiden, dass ein Gericht einen Rentenbetreuer bestellt. Man will die Kontrolle behalten.
In den Unterlagen steht aber fettgedruckt, wie wichtig es ist, dass die spezifisch ist. Gerade bei heiklen Dingen, also Zustimmung zu ärztlichen Maßnahmen mit Lebensgefahr oder schweren Schäden, das ist Paragraph 1904 Absatz 2, oder bei freiheitsentziehenden Maßnahmen wie Unterbringung, Paragraph 1906 Absatz 5, so pauschal soll sich um Unterbringung kümmern, reicht anscheinend nicht. Warum ist das so genau?
Ja, das ist zum Schutz deiner eigenen Entscheidung. Stell dir vor, du schreibst nur ganz vage, soll sich um Medizin kümmern. Und dann steht dein Bevollmächtigter vor der Frage, hättest du jetzt diese Beatmung gewollt oder nicht? Wenn das nicht klar drinsteht, muss er raten oder es landet doch wieder beim Gericht. Diese Paragraphen 1904 und 1906, die fordern das explizit, damit klar ist, du hast darüber nachgedacht und genau dafür die Erlaubnis gegeben. Das vermeidet halt Unklarheiten in echt kritischen Situationen. Und ja, stimmt, für bestimmte Sachen, Bankgeschäfte, Immobilien, da braucht man oft noch eine Beglaubigung oder sogar eine notarielle Beurkundung. Das ist wichtig zu wissen.
Und wer kann so eine Vollmacht überhaupt gültig schreiben?
Nur wer geschäftsfähig ist. Also wer rechtlich gesehen wirksam Verträge schließen kann. Das steht in Paragraphen 104 folgende im BGB. Da legen die Quellen auch viel Wert drauf, wenn es auch nur kleine Zweifel gibt, ob jemand bei der Unterschrift noch voll geschäftsfähig war, zum Beispiel wegen der beginnenden Demenz, dann sollte man das unbedingt ärztlich bestätigen lassen. Hausarzt geht, Facharzt, also Neurologe oder Psychiater ist vielleicht noch besser, damit die Vollmacht später nicht angefochten werden kann.
Okay, das war die Vollmacht für die Vertretung. Dann gibt's ja noch die Patientenverfügung, Paragraph 1901a BGB. Worum geht's da genau?
Also mit der Patientenverfügung legst du schriftlich fest, was du medizinisch willst oder eben nicht willst, wenn du dich später mal nicht mehr äußern kannst. Das ist quasi deine Vorausentscheidung für bestimmte Situationen. Die richtet sich dann direkt an die Ärzte, ans Pflegeteam, aber sie ist natürlich auch die Richtschnur für den Bevollmächtigten oder einen Betreuer.
Kannst du Beispiele nennen? Geht's da nur um Ja-Nein zu lebensverlängernden Maßnahmen?
Das ist oft der Grund, ja, aber es ist viel mehr. Künstliche Ernährung, Flüssigkeit, Beatmung, Wiederbelebung, Dialyse. Aber auch, ob man zum Beispiel starke Schmerzmittel will, auch wenn das vielleicht das Leben verkürzt. Oder ob man unter Umständen Antibiotika ablehnt. Wichtig ist, und das steht auch in den Unterlagen mit Verweis auf den Bundesgerichtshof, den BGH, die Verfügung muss konkret sein. Du musst die Situationen und die Maßnahmen so beschreiben, dass klar ist, was gemeint ist und ob es auf die aktuelle Lage passt. Nur sowas wie "Ich will nicht leiden" ist zu allgemein, das hilft nicht wirklich weiter.
Ja, das leuchtet ein. Klingt beides, Vollmacht und Verfügung, nach echt wichtigen Werkzeugen, um selbst zu bestimmen, auch wenn es schwierig wird. Aber was ist, wenn jemand sowas nicht hat? Keine Vorsorge getroffen. Oder die Vollmacht ist vielleicht unvollständig. Oder der Bevollmächtigte kann oder will nicht mehr. Dann kommt wahrscheinlich die rechtliche Betreuung ins Spiel, oder?
Genau dann. Das ist der Fall, für den die rechtliche Betreuung gedacht ist. Das Betreuungsgericht kann die anordnen, wenn die Bedingungen von § 1896 Absatz 1 BGB erfüllt sind. Also, ein Erwachsener kann wegen einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung körperlich, geistig, seelisch seine Angelegenheiten nicht mehr regeln. Ganz oder teilweise. Und ganz wichtig, das steht auch in deinen Quellen drin, das ist keine Entmündigung. Der Betreute verliert nicht automatisch die Geschäftsfähigkeit. Er kann weiter selbst handeln, wenn er dazu in der Lage ist. Die Betreuung soll unterstützen, nicht ersetzen.
Und wer stellt fest, ob jemand wirklich eine Betreuung braucht?
Das prüft das Gericht, das Betreuungsgericht. Sehr genau sogar. Die holen sich meist ein ärztliches Zeugnis, manchmal auch ein ausführliches Gutachten von einem Sachverständigen, gerade wenn es komplex ist oder um die Geschäftsfähigkeit geht. Das Verfahren ist im FMFG geregelt, dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen. Und das Wichtigste dabei ist der Grundsatz, Erforderlichkeit und Nachrangigkeit. Steht auch im Paragraphe 1896 Absatz 2. Heißt, Betreuung gibt's nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Wenn andere Hilfen, wie eben die Vorsorgevollmacht oder Hilfe von Familie oder Diensten, nicht ausreichen. Und auch nur für die Bereiche, die sogenannten Aufgabenkreise, wo Hilfe nötig ist. Also vielleicht nur Gesundheit oder nur Geld oder beides. So wenig wie möglich.
Wer kann denn Betreuer werden? Sucht das Gericht da irgendwen aus?
Nein, das Gericht sucht eine geeignete Person aus. Paragraph 1897 BGB. Man unterscheidet da. Es gibt ehrenamtliche Betreuer, oft Familie oder Freunde. Die haben sogar Vorrang, wenn sie geeignet und bereit sind. Wenn es keine Ehrenamtlichen gibt, dann kommen Berufsbetreuer ins Spiel. Oder Vereinsbetreuer oder ganz selten auch mal Behördenbetreuer. Wichtig ist, die Wünsche des Betroffenen sollen berücksichtigt werden. Wen hätte er denn gerne? Außer die Person ist ungeeignet oder es wäre schlecht für ihn.
Und was sind dann die Aufgaben und Pflichten des Betreuers? Was darf der, was muss der?
Der Betreuer vertritt den Betreuten rechtlich, also vor Gericht und außergerichtlich, aber eben nur innerhalb seiner Aufgabenkreise. Das ist wichtig. Paragraph 1902 BGB. Seine Hauptpflicht: Er muss zum Wohl des Betreuten handeln und dessen Wünsche berücksichtigen, soweit das geht und dem Wohl nicht schadet. Paragraph 1901 BGB. Und für bestimmte, sehr einschneidende Dinge braucht der Betreuer extra die Genehmigung vom Gericht.
Welche Dinge sind das denn, wo das Gericht nochmal drauf schauen muss?
Ja, da gibt's einen ganzen Katalog. Die Quellen nennen die wichtigsten. Einwilligung in gefährliche ärztliche Maßnahmen, also wenn Lebensgefahr droht oder schwere Schäden. Paragraph 1904 BGB. Dann die Einwilligung in eine Sterilisation, das ist Paragraph 1905 BGB. Die Quelle hatte da, glaube ich, Paragraph 1906 Absatz 2 stehen, aber das ist Unterbringung.
Ah, okay.
Dann die Kündigung der Wohnung, Paragraph 1907 BGB. Bestimmte Geldanlagen oder Kredite, da gelten die Regeln für Mündel entsprechend, Paragraph 1812 und folgende. Und natürlich, ganz wichtig, die Unterbringung oder ähnlich krasse freiheitsentziehende Maßnahmen nach Paragraph 1906 BGB.
Du hattest vorhin kurz Geschäftsfähigkeit erwähnt. In den Unterlagen kommt aber immer wieder Einwilligungsfähigkeit vor. Gerade bei medizinischen Sachen. Was ist da der Unterschied? Das scheint ja ein Knackpunkt zu sein.
Absolut zentral, ja. Die Unterscheidung ist echt wichtig für die Selbstbestimmung. Geschäftsfähigkeit, Paragraph 104 folgende, das ist die Fähigkeit, Verträge zu schließen, also rechtlich bindende Erklärungen abzugeben. Voll geschäftsfähig, beschränkt geschäftsunfähig. Und wie gesagt, eine Betreuung heißt nicht automatisch geschäftsunfähig.
Und Einwilligungsfähigkeit?
Einwilligungsfähigkeit ist speziell für medizinische Entscheidungen. Die Definition in den Quellen passt gut. kann jemand die Art, die Bedeutung, die Tragweite und die Risiken von der Behandlung verstehen und seinen Willen danach bilden? Das ist die entscheidende Frage. Und die ist unabhängig von der Geschäftsfähigkeit. Jemand kann geschäftsunfähig sein, keinen Mietvertrag mehr abschließen, aber trotzdem genau verstehen, was eine OP bedeutet und ob er sie will. Das muss man immer für die konkrete Maßnahme prüfen.
Wow, das ist echt interessant. Das heißt also, selbst wenn jemand einen Betreuer für Gesundheit hat, solange er selbst für diese eine Entscheidung einwilligungsfähig ist, zählt sein Wort.
Genau so ist es. Der Wille des einwilligungsfähigen Patienten geht immer vor. Immer. Der Betreuer oder der Bevollmächtigte darf erst dann für ihn entscheiden, wenn er eben nicht einwilligungsfähig ist für genau diese Frage. Und selbst dann ist der Betreuer gebunden. Er muss nach dem Willen entscheiden, den der Betreute früher mal geäußert hat, zum Beispiel in der Patientenverfügung, oder nach seinem mutmaßlichen Willen. Das steht so in Paragraphen 1901a und 1901b BGB. Nur wenn man den Willen gar nicht rausfinden kann, dann geht's nach dem objektiven Wohl. Und wenn es Streit gibt zwischen Betreuer und Arzt über den Willen oder bei diesen gefährlichen Eingriffen nach § 1904, dann muss eh wieder das Gericht genehmigen.
Okay, kommen wir zu dem Bereich, der wahrscheinlich am heikelsten ist. Das nimmt in den Unterlagen ja auch viel Raum ein. Wann darf jemand gegen seinen Willen unterbracht oder sonst in seiner Freiheit eingeschränkt werden? Stichworte Unterbringung, freiheitsentziehende Maßnahmen, FEM.
Ja, da sind die Hürden extrem hoch. Verständlicherweise, es geht ja um das Grundrecht auf Freiheit aus Artikel 2 Grundgesetz. Eine Unterbringung, also in einer geschlossenen Abteilung, Psychiatrie, geschützter Bereich im Heim, nach § 1906 Absatz 1 BGB, geht nur mit gerichtlicher Genehmigung vorher und die Gründe sind eng gefasst. Entweder es besteht eine erhebliche Gefahr, dass sich der Betreute umbringt oder sich schweren gesundheitlichen Schaden zufügt, oder die Unterbringung ist nötig für eine Untersuchung oder Behandlung, die sonst nicht geht, weil der Betreute das wegen seiner Krankheit nicht einsieht oder sich wehrt. Und die Behandlung muss natürlich notwendig sein. Wichtig auch, Unterbringung nur um jemanden ruhig zu stellen oder Dritte zu schützen, das geht über das Betreuungsrecht nicht. Dafür gibt's die psychisch Krankenhilfegesetze der Länder, die haben andere Regeln.
Und dann gibt's ja noch diese freiheitsentziehenden Maßnahmen, FEM. Das klingt irgendwie breiter als nur die Unterbringung.
Ist es auch. FEM nach § 1906 Absatz 4 BGB, das sind alle Sachen, die jemanden in seiner Bewegung einschränken, über längere Zeit oder regelmäßig und die er nicht selbst wegmachen kann. Das kann eben auch im normalen Pflegezimmer passieren, nicht nur in der geschlossenen. Die Beispiele in den Quellen sind da sehr klar. Mechanische Dinger, Bettgitter, wenn man nicht mehr rauskommt, Gurte am Bauch, an Händen, Füßen, im Bett oder Stuhl. Manchmal auch spezielle Tische, die den Stuhl blockieren. Oder Trickschlösser.
Mhm.
Dann Medikamente. Beruhigungsmittel, Sedativa, wenn die nicht zur Behandlung einer Krankheit da sind, sondern vor allem zum Ruhigstellen, zur Einschränkung der Bewegung.
Verstehe.
Und abgeschlossene Türen. Zimmer oder ganze Bereiche zusperren, wenn der Bewohner nicht jederzeit selbst raus kann oder auf Wunsch sofort rausgelassen wird.
Braucht man für sowas denn auch eine gerichtliche Genehmigung? Das wirkt ja vielleicht manchmal weniger dramatisch.
Ja, unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft übersehen wird. Wenn solche FEM regelmäßig oder länger dauern sollen und der Betroffene nicht einwilligungsfähig ist oder widerspricht, dann braucht man die Genehmigung von Betreuungsgericht. Zwingend. Paragraph 1906 Absatz 4. Ohne die Genehmigung ist das rechtswidrig und das kann dann Freiheitsberaubung sein, Paragraph 239 Strafgesetzbuch. Das ist kein Spaß.
Die Quellen malen da ja auch ein eher düsteres Bild. Da ist von Todesfällen durch Fixierungen die Rede, von einer hohen Dunkelziffer illegaler Maßnahmen.
Ja, das ist leider die Realität und die Gefahr. Was hier faszinierend ist, nein, eigentlich ist es erschreckend, wie gefährlich das sein kann, wenn es falsch gemacht wird. Die Unterlagen nennen ja explizit Strangulationen, Ersticken, oft durch unglückliche Kombinationen, Bauchgurt und Bettgitter zum Beispiel. Deshalb die strengen Regeln. Ärztlicher Anordnung ist die Regel. Wenn es ganz akut ist, Gefahr im Verzug, okay, dann darf man handeln, aber die Genehmigung muss sofort beantragt werden und alles muss dokumentiert werden. Warum, was, Wie lange, wie oft wird kontrolliert? Der Fixierte muss eng überwacht werden. Und ganz wichtig, das hat auch das Landgericht Essen bestätigt, steht in den Quellen, Personalmangel ist nie ein Grund für eine Fixierung. Niemals.
Gibt es denn überhaupt Alternativen, die auch funktionieren? Um Stürze zu verhindern zum Beispiel, ohne gleich zu Gurten zu greifen?
Ja, die gibt es. Und die Suche danach gehört zur professionellen Pflege dazu. Die Quellen nennen ja Beispiele. Niederflurbetten, die man ganz tief runterfahren kann. Hüftprotektoren. Oder Sensormatten, Bewegungsmelder, die Alarm geben, wenn jemand aufsteht. Geld darf da keine Rolle spielen. Wenn es Alternativen gibt, muss man die nutzen. Notfalls muss die Einrichtung oder der Kostenträger das finanzieren. Die Unterlagen erwähnen ja auch diese Redufix-Projekte positiv, die zeigen, wie man Fixierungen reduzieren kann.
Um das noch konkreter zu machen, da sind ja auch Fallbeispiele drin. Herr Strangula, der durch eine falsche Fixierung stirbt, das zeigt ja, was da auf dem Spiel steht.
Absolut. Solche Fender machen die riesige Verantwortung klar. Oder Frau gemeinunzufrieden, die traurig ist und das Personal überlegt, sie ruhig zu stellen, damit sie pflegeleichter ist. Völlig daneben, klar. Das zeigt genau diese Gratwanderung. Schützen wollen, ja, aber die Freiheit achten.
Was sich auch durchzieht, ist die Dokumentation, wie wichtig die ist. Nicht nur bei FEM, sondern generell. Für Haftungsfragen oder wenn die Kasse nachfragt. Wie in dem Fall Krankenkasse versus Pflegedienst Pilcher.
Unerlässlich. Eine gute Doku schützt alle. Und genauso wichtig, die Kommunikation. Der Wille des Betreuten ist der Maßstab, Paragraph 1901 Absatz 3. Seine Wünsche zählen, solange sie ihn nicht massiv gefährden oder klar auf der Krankheit beruhen. Der Betreuer muss ihn aufklären, versuchen, ihn mitzunehmen.
Okay, lass uns das Wichtigste nochmal zusammenfassen. Also, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sind starke Mittel für die Selbstbestimmung. Wo das fehlt, kann die rechtliche Betreuung helfen, aber immer nur so viel wie nötig und immer am Wohl und den Wünschen orientiert.
Genau. Und gerade bei Unterbringung und FEM sind die Hürden extrem hoch. Gerichtliche Genehmigung oft nötig, Fehler können gravierend sein. Der Schutz der Freiheit und Würde, auch des hilfsbedürftigen Menschen, steht ganz oben.
Was heißt das jetzt also alles? Man sieht ja, all diese Regeln versuchen einen echt schwierigen Spagat. Schutz geben, aber die Autonomie nicht unnötig beschneiden.
Und genau das wirft eine Frage auf, über die du vielleicht mal nachdenken willst, gerade wenn du an die Quellen aus der Pflege denkst. Wie viel Risiko wollen wir eigentlich aushalten als Gesellschaft, aber auch ganz praktisch im Alltag, um die Freiheit und Selbstbestimmung von Menschen zu wahren? Auch wenn sie sich dadurch vielleicht selbst gefährden. Wo ziehen wir da die Linie zwischen notwendiger Fürsorge und Bevormundung? Das ist oft verdammt schwer zu sagen.
Das war unser heutiger Einblick in Betreuungsrecht, Vorsorge und diese komplexen Fragen um Freiheitseinschränkungen, basierend auf den Unterlagen, die du uns gegeben hast. Wir hoffen, diese Aufarbeitung hat dir was gebracht. Bis zum nächsten Mal bei The Deep Dive.